Letztendlich hat es dann bei Werder für den großen Durchbruch nicht gereicht. Mal sehr platt gefragt, warum nicht?
Ja, es ist tatsächlich sehr platt gefragt.
Eingedacht, die Werder-Show.
Ja, erstmal hallo von mir.
Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder-Show, mit mir, Timo Strömer, und heute mal wieder mit Deichstube-Chefreporter Daniel Kotheus. Gut, oder, Trainer?
Ja, sind froh, dass er wieder da ist.
Ich auch. Hi, Moin, Daniel.
Moin, hallo.
Schön, dass du dabei bist. Heute kommen wir endlich mal nach einem Werder-Sieg zusammen. In unserem 2-Wochen-Rhythmus war das zuletzt schwierig, hat das nicht so gut geklappt. Aber heute nach einem 1-0-Auswärtssieg in Bochum.
War das ein Feuerwerk? Nee, stimmt. Wirklich oft Niederlagen hier besprochen. Heute wirklich mal Positives.
Ja, cool. Hast du Bock?
Ich habe immer Bock. Ja,
super. Weißt du doch. Ist ja auch einfach schöner nach dem Sieg. Die neue Folge eingedeicht. Kann doch auch Werder nach einem Dreier entspannter angehen, das ganze Thema, oder?
Ja, also wir können's. Und das ist sicherlich eine gute Nachricht.
Voll. Gehen wir also ran in die neue Folge eingedeicht, denn wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Wir sprechen natürlich über den SV Werder Bremen und darüber, was dann schließlich unterm Weihnachtsbaum noch an Punkten liegt. Vor dem Spiel gegen FC St. Pauli, auch mit Ex-Werder-Stürmer Johannes Eggestein, heute Stürmer des FC St. Pauli. Wir verschenken wieder Dinge und. Also stellt euch bitte ein auf eine
45 Minuten Feuerwehranstaltung
mit möglichst viel Spektakel. Daniel, es war nicht das große Spektakel in Bochum, aber eben am Ende ein 1-0-Sieg für den SV Werder Bremen. Du warst im Stadion. Wie war es denn so?
Windig, auf jeden Fall. Wirklich überraschend windig. Ich hatte Gott sei Dank Hoodie und auch Kapuze an der Jacke und saß dann da irgendwann wie so ein Eskimo, weil von der Küste sind wir zwar windgewohnt, aber das war schon amtlich da. Ansonsten, was das Spiel angeht, maximal dreckig. Ich glaube, jeder, der das gesehen hat, wird vielleicht Spannung erlebt haben, aber eher weniger fußballerischen Genuss. Wir sind Bochum, traditionell jetzt so vielleicht auch nicht zu erwarten. Da wird halt Fußball gekämpft und gearbeitet. So gesehen hat Werder das super angenommen, sich dagegen gestemmt, am Ende auch nicht unverdient 1-0 gewonnen. Spielerisch, das gehört eben auch zur Geschichte dieses Spiels, war das dann aber doch über ganz, ganz weite Strecken nicht schön, überhaupt nicht schön.
Nee, tatsächlich nicht. Erste Halbzeit wirklich sehr, sehr dünn. Ja, mitunter sogar schäbig, viele Ungenauigkeiten. War nicht geil, was Werder da auf dem Rasen gezaubert hat.
Nee, weil du hast es in Bochum. Ja, das Stadion ist sehr eng, die Fans sind sowieso im positiven Sinne irre. Also das ist schon immer sehr, sehr dichte und intensive Atmosphäre. Und dementsprechend war irgendwo auch klar, Bochum komplett mit dem Rücken zur Wand. Jetzt schon mit nur 2 Punkten auf dem Konto, wie die dieses Spiel angehen würden. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Werder gerade in der ersten Halbzeit sich da so ein bisschen hat vielleicht sogar einschüchtern lassen, weil Bochum in meinen Augen, die haben auch nicht geglänzt. Dafür steht diese Mannschaft auch nicht, aber die waren griffiger, wie man so schön sagt. Die waren irgendwie besser im Spiel. 1-2 positive Bremer Aktionen gab es dann auch, aber im Großen und Ganzen war das mit dem Ball im Spiel nach vorne zu wenig. Und das ist wie so oft im Fußball, am Ende erzählst du es von hinten weg, so ein Spiel. Du hast 1-0 gewonnen, dann war das clever und dann war das überlegt. Fällt dieses eine Tor nicht oder du kassierst sogar eins, dann stehst du jetzt hier und sagst, oh Leute, da muss spielerisch aber mehr gehen. Irgendwo dazwischen bewegen wir uns und ich glaube, man kann das so ein bisschen ins Paket packen mit diesem Darmstadt-Spiel, was von der Struktur her ja ähnlich war im Pokal. Und wenn wir es aus Werder Sicht positiv hervorheben wollen, und das ist definitiv auch eine Erkenntnis nach diesem Bochum-Spiel, die Mannschaft kann auch so erfolgreich sein, muss sich also nicht irgendwie über tolle Kombinationen auf dem Platz Selbstsicherheit holen, sondern ist auch mal in der Lage, so einen Gegner einfach mal dreckig und fies zu besiegen.
Im Stile einer Top-Mannschaft.
Ja, so sagt man es ja, ne?
Genau. Sehr, sehr stabil.
Letztendlich dank Jens Day.
Ja.
Der Vollgoal-Getter beim SV Werder Bremen.
6 Dinger hat er jetzt schon gemacht, Wahnsinn. Glaubt er selber gar nicht so richtig. Wir haben hinterher in der Mixzone mit ihm darüber gesprochen. Und das Schöne bei ihm ist ja, wir sprechen, seit der da ist, eigentlich immer mal wieder mit ihm darüber, wo denn diese Torgefahr bleibt, für die er ja durchaus auch steht. Und ich müsste selber nachgucken. Aber ich meine auch, bei seiner Verpflichtung ist er auch so ein bisschen so eingeordnet worden. Das ist einer, der macht auch nach vorne und in der Box. Und das hat ja dann doch ein bisschen auf sich warten lassen. Und offenbar jetzt, Ketchup-Flaschen-Effekt, holt der Mann alles nach. Inklusive ja Dreierpack in Hoffenheim. Jetzt insgesamt 6 Dinger. ja, so ein bisschen die Bremer Lebensversicherung gerade und Stürmer Nummer 1, Torjäger Nummer 1.
Ja, funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jens Day auf jeden Fall weitermachen. So, wie machen wir jetzt weiter? Erst das Gedenk oder erst der Blick auf die Tabelle? Fragen wir kurz den Trainer.
Das ist mir eigentlich ehrlicherweise ziemlich egal.
Gut, dann bestimme ich das halt. Erst die Drinks. So.
Erst die Drinks. Tradition wollen gepflegt werden.
Ja, warte. Oh Mann. An die Biere komme ich kaum ran hier.
Nicht ganz einfach zu greifen.
Sag ich ja. Aber da sind sie doch. So, warte mal hier. Eins für dich. Zack.
Oh, danke
könnte
schön.
Ein bisschen kälter sein, merke ich gerade.
Ja, aber das kennen wir ja von hier, ne?
Ja.
Das warme Getränke.
Tada. Und eins für mich.
Prost.
Darf ich bitten, kurz?
Aber Säcke.
So.
Habe ich ja so auch lieber das Bier, ne? In Bochum haben sie es ja im Becher geworfen, serviert. Ach, auf ja. Die Werder-Fans.
Ja. Ja, vielleicht kannst du das noch ein bisschen drehen, dann sieht man auch das Deichstube-Logo. Ne? Die sind ja extra überklebt, aber das,
das ist
dir offensichtlich nicht aufgefallen.
Unsere neuen Flaschen, nee, ich dachte jetzt echt, das wäre das Original-Branding, denke ich da jetzt so raus.
Und die gut. Kurzen, ja, vielleicht lassen wir das im neuen Jahr mal. Aber bis dahin tun wir das, was der Coach sagt.
Einfach Woche für Woche reindrücken.
Genau.
Cheers. Cheers.
Ach ja, erfrischend. Ja, okay. So, jetzt aber genug mit dem Quatsch. Ich würde sagen...
Das lassen wir echt im neuen Jahr mal.
Ja, wir überdenken das zumindest. Jetzt der Blick auf die Tabelle.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Wir aber schon. Markus, Anfang. Do your magic. Tu es. Tu es, tu es.
Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
Wir schauen natürlich auf die Tabelle.
Ja, das war klar.
Und sehen den SV Werder Bremen auf Platz 10 mit jetzt 19 Punkten. Nach unten schauen wir gar nicht. Und wir sehen auch auf Platz 6, dort steht Borussia Dortmund, sind es nur 2 Zähler. Trainer, weißt du, was das bedeutet?
Das weiß ich natürlich, das gehört zu meinem Job.
Na klar, Europa ruft, don't stop believing, die volle Palette. Ich glaube wirklich dran. Ich glaube wirklich, in diesem Jahr geht da was.
Ist was möglich, ja, komisch, hast du vorher noch nie gesagt. Ja. So deutlich, so dich so klar festgelegt. Aber mir macht die Tabelle im Moment auch total Spaß. Wenn du drauf guckst und siehst, Platz 10, okay, haut einen jetzt nicht um, weil da hätte man, wäre da vor der Saison nach 13 Spieltagen so auch grob verortet, hätte keiner rumgeschrien, glaube ich. Aber wenn du dann natürlich siehst, wirklich nur 2 Punkte nach oben und wie eng das alles beisammen ist, ja, das macht echt Bock auf den weiteren Saisonverlauf und für Werder definitiv gut, da jetzt irgendwie schon die Punkte zu haben, um da auch in dieser Gruppe drin zu stecken und da mitzumischen. Ja, ich glaube, dass da wirklich was gehen kann, wenn du eben clever, da werden wir ja gleich auch nochmal dazu kommen, oder dreckig oder wie auch immer, auch solche Spiele wie
clever und dreckig
Bochum gewinnst. Ja, clever und dreckig. Ja. Wie bei uns jeden Tag. Naja.
Absolut. Wir halten auf jeden Fall fest, wir planen fest mit Europa. Oder, Coach?
Also.
Ich wette das als ein Ja.
Ja, ich glaube auch.
Wenn es nicht klappt mit Europa, lasse ich mir das Eingedeicht-Logo auf dem Fuß tätowieren.
Das wäre Wahnsinn, sowas zu tun. Das sollte man einfach nicht machen.
Das wäre ja völlig verrückt.
Du warst von einem nassen Helm auf.
Naja, warten wir das Ganze mal ab. Nächste Hürde, der FC St. Pauli.
Ja.
So, eine von mehreren Hürden, denn das Restprogramm lässt uns ja weiterhin davon träumen, dass das mit Europa klappt. St. Pauli, dann, was kommt danach?
Union Berlin.
Union Berlin.
Weihnachtsspiel, ne? Jahresausklang.
Ja, genau. Heimspiel gegen Union Berlin. Und wenn man dann jetzt noch Bochum mit berücksichtigt, also 9 Punkte aus diesen 3 Spielen, das wäre natürlich der absolute Megahammer. Und dann bist du aber so richtig voll dabei.
Dann brennt der Baum aber positiv.
Ja. St. Pauli musst du in dem Zuge eigentlich, ich will nicht sagen weghauen, doch, ich sag's doch, weghauen.
Oh, jetzt bekommt ihr so eine Uli Hoeneß-Ansage, wir müssen die niedermachen oder was?
Ja, die musst du auf jeden Fall schlagen, oder nicht?
Ja, doch, doch. Du musst mit dem Anspruch dahin fahren. Ole Werner würde jetzt sagen, wir fahren überall hin mit dem Anspruch, die Spiele zu gewinnen. Ja, was man in München oder Dortmund natürlich irgendwie so ein bisschen auch gerne mal als Pfeifen im Walde wahrnimmt. Aber klar, St. Pauli, Aufsteiger, steht deutlich besser da als der letzte Gegner, als Bochum. Hat sich jetzt auch gegen Leverkusen bei 1-2 Niederlage 8-bar aus der Affäre gezogen. Das war nach hinten raus tatsächlich nochmal eng. Das ist ein anderes Kaliber nochmal als Bochum spielerisch. Aber trotzdem muss das Werders Anspruch sein, auch da 3 Punkte mit auf die ja dann sehr kurze Heimreise zu nehmen. Und dann näherst du dich wirklich so langsam komplett grün-weiß besinnlicher Weihnacht an. Dann hast du richtig schönes Happening, Heimspiel gegen Union Berlin, wahrscheinlich wieder mit Tannenbaum-Trikots und Nikoläuse, die ins schön. Publikum fliegen. Und das wollen wir doch alle. Und deswegen kannst du da am Millerntor dir die Rampe dahin bauen. Und ich habe auch irgendwie ein gutes Gefühl. Ich glaube, das machen sie.
Ja, wir bewerten das hier natürlich so. Unser heutiger Gast wird das freilich ein bisschen anders sehen. Und den rufen wir jetzt einfach mal an. Johannes Eggestein, kurz Jojo, mit dem grünen FaceTime-Telefon angerufen.
Müsste auf Kurzwahl liegen?
Ja, tatsächlich nicht. Aber hinten raus natürlich die 1899.
Haben sie alle, ne?
Natürlich. Egal, wo alle, du hingehst. Die ist irgendwie mit Werder halten. So, klingelt. Und das auch schon. Johannes Eggestein. Hi, moin Johannes. Vielen Dank für deine Zeit.
Moin, ich freue mich, bei euch zu sein.
Ja, sehr cool.
Grüße nach Hamburg, Jojo.
Es geht am Samstag erstmals für dich gegen deinen Ex-Verein Werder Bremen. Samstagabend, Topspiel, Flutlicht. Was macht das mit dir?
Ich freue mich natürlich sehr drauf. Ich wurde schon das ein oder andere Mal jetzt angesprochen, auch auf diese Begegnung. Während der Woche werde ich auch noch mit meinem Bruder und meiner Familie telefonieren, der auch noch gute Erinnerungen an die Zeit in Bremen haben. Und sicherlich ist es für mich natürlich ein besonderes Spiel. Ich glaube, ein Stück weit spezieller wäre es für mich noch, wenn ich im Weserstadion spielen würde. So kommt Werder natürlich bei uns zu Besuch, aber ich freue mich natürlich auch auf die Begegnungen, die ich da wieder finden werde.
Ich frage es mal ganz deutlich, Jojo, bist du eigentlich Werder-Fan? Kann man das so sagen?
Na, also ich würde mich nicht als klassischer Fan jetzt betiteln, aber ich würde schon sagen, dass natürlich ein Stück weit Werder immer noch in meinem Herzen ist und ich einfach eine lange gute Zeit bei Werder hatte, dort aufgewachsen bin und dementsprechend natürlich auch noch mit Fieber und der Verein insgesamt natürlich auch noch einfach sehr nah bei mir ist.
Wenn du das sagst, sehr nah bei dir, wie eng bist du denn an der aktuellen Mannschaft dran? Da sind ja durchaus noch Gesichter dabei, die du auch aus deiner Bremer Zeit noch kennst. Gibt es da noch engen Draht, sogar Freundschaften? Wie sieht's da aus?
Nicht so wirklich, muss ich ehrlich zugeben. Also meine Jungs sind mehr oder weniger auch schon alle verteilt. Ich sage mal, Niklas Schmidt in Frankreich zum Beispiel, der ja aus meinem Jahrgang auch noch da war. Mein Bruder ja sowieso, zu wem ich noch Kontakt habe, ist Marco Friede. Da ist hin und wieder schon nochmal Kontakt, natürlich auch mein Bruder und er sehr viel im Kontakt. Aber ansonsten ehrlicherweise nicht ganz so viel. Dann vielleicht dann doch eher nochmal mit dem Staff, also Zeugwart Bobo oder so.
Marco, könntest du so positionsgetreu auch, wo du gerade Kontakt sagst, den könntest du auch auf den Platz geben am Wochenende zwischen euch beiden. Weißt du noch, wie man an ihm am besten vorbeikommt, so aus den alten Trainingseindrücken?
Ja, ich glaube, wir haben uns da beide schon ein bisschen weiterentwickelt. Wir sind schon ein paar Jahre vergangen. Aber klar kenne ich ihn natürlich als Spielertypen und auch als Charakter ziemlich gut. Deswegen werde ich mir da hoffentlich auch was überlegen, wie ich ihn da bezwingen kann. Klar, er ist natürlich wahrscheinlich in der Mitte in der Verteidigung. Ich bin vorne in der Mitte, also werden wir uns sicherlich in dem einen oder anderen Duell auch begegnen.
Und das werden wahrscheinlich auch sehr viele deiner Freunde sehen wollen, dieses Spiel. Hast du mordsmäßig viele Ticketanfragen bekommen eigentlich für das Spiel? Hast du alle bedienen können?
Ja, auf St. Pauli ist das ja sowieso immer so eine Sache, ne? Da sind die Tickets auch knapp, auch für einen Spieler ist das nicht ganz so einfach, da einmal an mehrere Tickets zu kommen. Und ich glaube auch insgesamt ist das Spiel St. Pauli gegen Werder Bremen einfach auch sehr beliebt. Also ich gehe davon aus, dass einfach auch das Stadion sowieso voll ist, aber auch drumherum die Stimmung sehr gut sein wird. Ich glaube, die Vereine verstehen sich natürlich auch untereinander sehr gut. Aber ja, ich habe auch die eine oder andere Ticketanfrage. Ich versuche natürlich einiges zu beantworten und zu bedienen. Aber leider geht da auch nicht alles. Aber die wichtigsten Leute, sage ich mal, die werden auf jeden Fall, also von meiner Seite aus, die werden auf jeden Fall vor Ort sein. Dazu gehört natürlich auch meine Familie, ist ja klar.
hier in Bremen ist, wo wir gerade bei Tickets sind, echt ein regelrechter Run entstanden auf das Spiel. Also Werder hätte über 30.000 Karten verkaufen können. Also hätte das Millerntor-Stadion allein mit Bremern voll machen können. Das zeigt auch, ich weiß jetzt nicht, ob das Rekord ist für ein Bundesliga-Auswärtsspiel in Bremen, müsste ich nachgucken. Aber es zeigt auf jeden Fall die riesen Euphorie und die große Lust, die Bremer auf dieses Spiel haben. Was erwartest du vom Drumherum?
Ja, wie gerade schon angesprochen, ich glaube, es wird eine auch eine sympathische Atmosphäre, kann ich mir vorstellen. Ich glaube einfach, weil da auch eine gewisse, ja, vielleicht schon auch Freundschaft zwischen den Vereinen besteht. Vielleicht auch eine ähnliche Idee, wie man vielleicht den Verein führt, wie auch vielleicht politische Bilder innerhalb der Vereine sozusagen vorherrschen. Das ist sicherlich auch etwas, was die Vereine verbindet. Deswegen hoffe ich auch darauf, dass das trotz der wichtigen Punkte, die man dort holen kann, natürlich auch ruhig und sachlich vonstatten geht. Aber ich hoffe natürlich auch, dass im Stadion wieder sehr viel Feuer da sein wird. Ich meine, bei unserem Millerntor ist es sowieso bekannt, dass da immer die Fans mehr oder weniger von den Rängen auch wirklich mitgehen, aufstehen und jede einzelne Aktion auch feiern. Und das erhoffe ich mir natürlich dann gegen Bremen auch wieder, vielleicht ja, einfach nochmal mit einer etwas schöneren Fußballatmosphäre und vielleicht nicht so einer aggressiven, hitzigen.
Vielleicht kannst du ja ein bisschen Nachsicht haben bei den SV Werder Bremen. Werder will nämlich nach Europa. Und das wäre ganz gut, wenn Werder da punktet auf St. Pauli.
Ja, das kenne ich ja schon so ein bisschen aus meiner Zeit noch. Aber ja, man ist sich natürlich als Fußballer selbst auch ein bisschen treu und will natürlich selber die 3 Punkte auch einfahren, keine Frage. Und ich glaube, wir als St. Pauli brauchen die 3 Punkte auch sehr dringend, um uns da auch von den Abstiegsrängen immer wieder zu entfernen. Also ich mache einen Vorschlag, die 3 Punkte bleiben jetzt erstmal bei uns zu Hause und danach würde ich dann auch wieder Bremen die Daumen drücken in den anderen Spielen, um nach Europa zu kommen, sehr gerne dann.
Also wenn wir uns darauf einigen können, dass St. Pauli drin bleibt und wer da in der nächsten Saison in Europa spielt, machen wir einen Haken dran. Dann ist für alle in Ordnung, glaube ich.
Würde ich definitiv unterschreiben, ja.
Glaube ich auch, dann halten wir das hier fest, reichen das entsprechend
abgemacht.
Ein.
Abgemacht. Cool. Lass uns ein bisschen auf deine Zeit bei Werder zurückblicken. Man hatte ja damals nachgesagt, dieses super Ausnahmetalent zu sein. Letztendlich hat es dann bei Werder für den großen Durchbruch nicht gereicht. Mal sehr platt gefragt, warum nicht?
Ja, es ist tatsächlich sehr platt gefragt. Jetzt muss ich mal ein bisschen in alle Richtungen kramen, weil das natürlich, glaube ich, einfach unterschiedlichste Gründe hat, weshalb das nicht funktioniert hat. Ich glaube, dass natürlich auch dieses Stichwort Jahrhunderttalent einfach auch ein bisschen überspitzt war. Ich hatte es in einem anderen Interview neulich schon mal gesagt, dass ich natürlich verstehen kann, aufgrund der Statistiken, die ich in der Jugend hatte, dass das dann so ein bisschen auch daherkommt und das medial so berichtet wird. Ich persönlich für mich aber hatte nie für mich irgendwie diese Selbstverständlichkeit, ein Jahrhunderttalent zu sein und hatte auch nie das Gefühl, dass wenn ich jetzt dann zum Beispiel bei den Profis auch oben schon früh mittrainiert habe und da mit dabei sein durfte, dass ich da jetzt ausnahmslos der Beste wäre oder irgendwie eine ganz besondere Fähigkeit hätte, die mich von allen so total unterscheiden würde. Natürlich habe ich gemerkt, dass ich auch dort Tore schießen kann, auch dort mithalten kann, aber es war jetzt nicht so, dass ich da so mit Abstand der Beste gewesen wäre und dementsprechend solche Erwartungen, wie das ja dann an ein Jahrhunderttalent geknüpft ist, aus meiner Sicht und auch aus der Sicht meines Umfeldes, was mir natürlich auch immer sehr geholfen hat in der Phase, ja, nicht gerechtfertigt war. Und da, glaube ich, ging es schon damals und gerade auch meiner Familie, meinem Vater, der mich da natürlich auch sehr begleitet hat, auch immer darum, mich auf dem Boden zu halten und zu sagen, ja, du kannst sicherlich ganz gut Fußball spielen, aber ganz so, was die Medien dann da aus dir machen oder schreiben, ist es dann auch nicht. Und ich glaube, menschlich hat mir das auch sehr gut getan. Und im Nachhinein betrachtet kann ich dadurch natürlich auch das Ganze ein Stück weit besser einordnen. Dass es jetzt bei Bremen persönlich vielleicht auch nicht ganz zu dem Durchbruch gereicht hat, wobei ich auch sagen muss, ich habe immerhin für Werder Bremen 46 Bundesligaspiele gemacht und auch einige oder zumindest ein paar Tore und Vorlagen erzielen können, was ja auch nicht schlecht ist was mir auch meinen weiteren Weg sozusagen geebnet hat, dann über Österreich, Antwerpen und jetzt eben St. Pauli, immerhin schon auch etwas ist und ich deshalb da auch stolz bin, diesen Weg bei Werder gegangen sein zu dürfen, Spiele für Werder Bremen gemacht zu haben. Und dazu kam dann natürlich auch noch ein bisschen, dass wir einfach insgesamt dann so mit den Jahren in Bremen in so eine schlechte Phase geschlittert sind, dass wir ja, dann gegen den Abstieg gespielt haben, dann auch Relegationen gegen Heidenheim damals gespielt haben. Also es waren natürlich auch schwierige Phasen, gerade dann auch für so einen jungen Spieler wie mich, in so eine Mannschaft dann einfach auch mal längerfristiger reinzurutschen. Ich glaube schon, dass ich auch Trainer hatte, die immer wieder auch versucht haben, mir die Spielzeit da zu geben. Aber wenn du dann natürlich zwangsläufig auch immer wieder in solchen schwierigen Phasen bist, am Ende, als ich dann ein Jahr in Österreich ausgeliehen war, stand ja dann sogar der Abstieg da, dann ist es natürlich auch schwierig sozusagen als junger Spieler da wirklich Fuß zu fassen. Und in der Zeit, glaube ich, hat das auch wirklich nur mein Bruder eigentlich geschafft von den jüngeren Spielern.
Wie schwer ist dir trotzdem der Abschied gefallen vom SV Werder Bremen? Ich glaube, viele Fans hätten dich sehr gerne weiter in Bremen gesehen.
Ja, ich persönlich hätte mich auch gerne weiter bei Werder gesehen, weil es einfach mein Heimatverein ja auch ein Stück weit ist. Ich bin damit groß geworden. Ich habe meine Schule in Bremen, mein Abitur in Bremen gemacht und ja, bin da, wie gesagt, auch zum Profi gereift und habe meine ersten Bundesligaspiele dort gemacht und habe dort einfach auch viele Leute, mit denen ich jahrelang gut zusammengearbeitet habe, auch natürlich die Geschichte mit meinem Bruder zusammen dort Profi geworden zu sein, ist eine besondere, die ist, glaube ich, jetzt auch nicht alltäglich. Und dementsprechend bedeutet mir die ganze Phase dort in Bremen und der Verein natürlich auch einiges. Aber für mich war es damals, glaube ich, dann auch gut, gerade vielleicht auch aufgrund der Thematik, dass ich immer so ein bisschen als das große Talent dort gesehen wurde, da einfach auch mal rauszukommen, ja, was anderes zu sehen und auch einfach auf Menschen zu treffen, die ein bisschen, ja, dann doch kann man schon so sagen, vorurteilsfrei auf mich geschaut haben, ne? Also die dann mich jetzt nicht unter dem Titel Jahrhunderttalent immer gesehen haben, sondern einfach als ein talentierter Sportler, der entwicklungsfähig ist sozusagen. Und da hatte ich dann schon immer das Gefühl in Bremen, da war die Diskussion dann teilweise auch ein bisschen, wie gesagt, überspitzt.
Du bist dann als sehr junger Spieler zunächst auf Leihbasis nach Linz ins Ausland und dann ja auch später zu Royal Antwerpen. Stelle ich mir erstmal schwierig vor, so als junger Spieler. Komplett neues Umfeld, Ausland, auf sich allein gestellt.
Absolut, ja. Gerade die Entscheidung nach Linz zu gehen, war ja auch sehr, sehr spontan und dann am letzten Transfertag damals im Sommer. Und im Nachhinein kann man sagen, dass die Leihe nach Linz eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Ich bin dort auf eine ja sehr interessante Mannschaft, würde ich eigentlich mal fast sagen, gestoßen, die so einen Komplex schon hatte, eine Teamstruktur hatte, die schon gefestigt war und wo dann immer wieder neue Spieler reingekommen sind und ja einfach ziemlich schnell Halt und Sicherheit gefunden haben und schnell in ihre Leistungsfähigkeit gefunden haben, so wie es bei mir auch war. Und ich habe da dann halt auch ziemlich schnell Fuß gefasst, konnte international spielen, Europa League, was sehr, sehr schöne Erfahrungen waren. Dann auch gegen Mannschaften wie Tottenham halt zu spielen, wo damals ja auch Spieler wie Gareth Bale oder Harry Kane, Heung-min Son gespielt haben. Es waren auch tolle Erlebnisse, habe sogar geschafft, dort auch einmal gegen Tottenham zu treffen. Und das hat man dann natürlich auch in Erinnerung. Und vor allem habe ich dort Spielpraxis sammeln können und ja, Tore schießen können, was natürlich dann auch für mein Selbstvertrauen, für meine Selbstwirksamkeit auch ein Stück weit wichtig war, als junger Spieler dann auch sehen zu können, auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur die österreichische Bundesliga war. Aber ja, ich kann gut performen, ich kann regelmäßig spielen, Tore schießen. Und das hat natürlich langfristig auch immer einen Effekt auf einen dann.
Du von dem Tottenham-Spiel noch irgendwie ein Erinnerungsstück? Hast dir ein Trikot gesichert hinterher? Weil das ja schon, klang ja aus deiner Antwort gerade auch durch, absolutes Karriere-Highlight war, ne?
Ja, ich muss zugeben, ich tausche ganz, ganz selten Trikots. Ich weiß gar nicht, ich habe nie damit richtig angefangen und deswegen mache ich es auch nicht. Aber ich habe das Trikot von damals vom LASK noch aus der Europa League, womit ich dann noch das Tor geschossen habe. Das ist bei mir zu Hause in Hannover bei meinen Eltern. Das habe ich als Erinnerung von dem Spiel da.
Ja, okay. Dein eigenes dann aber demnach.
Mein eigenes, genau.
Europa League, wir haben Europa hier ja in dieser Show regelmäßig als wiederkehrendes Thema, weil natürlich, du weißt es selber, ganz Bremen danach lechzt, irgendwann auch mal wieder hier die großen Spiele zu haben. Du hast es jetzt erlebt mit dem LASK, ja, mach mal ein bisschen Werbung dafür. Was ist das Besondere an dem Wettbewerb und ist das für euch Spieler tatsächlich auch nochmal was ganz anderes als der Liga-Alltag?
Ja, es ist tatsächlich was ganz anderes, weil man einfach ja europäisch spielt. Man reist natürlich auch. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, weil es einfach auch viel Reisen bedeutet. Ich glaube, ich hatte innerhalb von 2, 3 Monaten dort in der Hinrunde, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich dort gespielt habe, weil man dann natürlich die Pokalwettbewerbe hat, die europäischen Wettbewerbe und die Ligawettbewerbe. Das ist natürlich eine enorme Belastung. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Da muss man sich dann auch gut vorbereiten und gut gewappnet sein. Aber natürlich, wie ich gerade schon angesprochen habe, dann auch europäisch zu spielen, diese ja international dann auch große Mannschaften zu begegnen, gegen große Spieler zu spielen und auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist es denn eigentlich, gegen Mannschaften aus dem Ausland zu spielen, weil man spielt ja dann immer innerhalb Deutschlands und der Fußball ist ja dann auch sehr ähnlich von den Ligen her, erste, zweite, auch wenn sich da natürlich auch nochmal unterscheidet, aber gerade wenn du dann gegen Mannschaften aus England, vielleicht auch aus kleineren Ligen spielst, wie dann halt eben Österreich oder Belgien, das ist dann schon interessant auch zu sehen, wie dort gespielt wird und welche Spielertypen dort vielleicht auch eher bevorzugt werden als dann halt in Deutschland, weil es dann schon auch so ein bisschen davon abhängig, in welcher Liga du eigentlich spielst und welcher Fußball und welchen Spielertypen du dort eigentlich begegnest. Und all diese Erfahrungen habe ich sehr, sehr gerne mitgenommen und waren sehr interessant für mich. Und ja, ich glaube, den Fans, damals leider in der Corona-Zeit für mich, deswegen waren keine Fans dabei, aber ich glaube, in Bremen hat man sowieso gute Erinnerungen an die europäischen Zeiten da. Das habe ich noch so ein bisschen mitbekommen.
Ja, okay, sehr gut. Aktuell, ja, wenn wir die Europa-Erinnerungen und Träume verlassen, ja, heißt deine Realität mit St. Pauli als Aufsteiger in der Bundesliga wenig überraschend, ja, Abstiegskampf beziehungsweise der Kampf um den Klassenerhalt. Wie schätzt du eure Chancen ein? Werder hat jetzt am vergangenen Wochenende einen direkten Konkurrenten von euch gehabt, wenn man das so nennen möchte, Bochum. Ja, haben abgeliefert aus eurer Sicht, ohne Frage. Wobei Bochum, ja, da sieht es im Vergleich zu euch ja wirklich dramatisch aus. Ich glaube, ganz so groß müssen eure Sorgenfalten gerade nicht sein am Millantor. Wie schätzt du eure Lage aktuell ein? Wie zufrieden bist du mit dem Reinkommen in die Bundesliga?
Ja, also zufrieden sind wir durchaus, weil wir uns, glaube ich, auch in die Liga gearbeitet haben. Der Start war ein bisschen holprig. Da haben wir schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, auch gegen Heidenheim und Union. Da haben wir dann teilweise auch sehr unglücklich, obwohl wir die doch über weite Strecken bessere Mannschaft waren, trotzdem die Punkte auch dann beim Gegner gelassen. Mittlerweile haben wir es dann geschafft, auch gegen Mannschaften wie ja, auswärts in Freiburg zum Beispiel 3-0 zu gewinnen oder in Hoffenheim, jetzt mit dann auch zu Hause gegen Kiel. Also haben es geschafft, die Punkte da einzusammeln. Deswegen werden wir auch immer optimistischer und immer selbstbewusster, auch eigentlich gegen jede Mannschaft was mitnehmen zu können. Ich glaube, das Spiel gegen Leverkusen hat jetzt auch wieder gezeigt, dass ja, mit ein bisschen mehr Glück wir da auch einen Punkt in Leverkusen tatsächlich mitnehmen. Also es ist nicht so, dass irgendwie auch die vorderen Mannschaften so ganz so weit von uns entfernt sind und man da gar nichts mitnehmen könnte. Ich glaube, wir haben gute Chancen, dieses Jahr auch in der Liga zu bleiben, was definitiv natürlich auch das Ziel ist. Es wäre ja für mich persönlich auch sehr bedeutend, einfach mit St. Pauli aufgestiegen zu sein und dann auch die Klasse zu halten. Das ist natürlich schon noch etwas, was ich mir persönlich auch sehr als Ziel gesetzt habe. Ich bin wirklich sehr gespannt, in welche Richtung das noch gehen wird. Aber insgesamt, glaube ich, wie gesagt, kann man sehr, sehr zufrieden sein, auch gerade wenn man so die Komponente noch mit reinnimmt, dass wir einen Trainerwechsel im Sommer hatten, ganz neuen Trainer mit einer neuen Spielphilosophie auch dabei haben, was natürlich dann auch nochmal sehr viel Bewegung reinbringt, wo man sich auch erstmal finden muss. Aber ich glaube, das haben wir alles sehr gut gelöst, sodass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir ja einfach um den Nichtabstieg mitspielen können und vielleicht nicht wie, ich sage jetzt mal, Bochum zumindest mal vorerst abgeschlagen Letzter sind. Das hätte ja durchaus vielleicht auch passieren können, gerade durch das, die ganzen Wechseleien und die kurzfristige Trainerlösung. Ja, ist natürlich viel durcheinander auch gekommen, aber wie gesagt, wir haben das, glaube ich, ganz gut gelöst und sind auf einem ganz guten Weg.
Nächste Hürde, SV Werder Bremen. Wie intensiv verfolgst du Werder eigentlich noch? Also klar, oft spielt ihr zeitgleich, dann kannst du die Spiele nicht gucken, aber ansonsten, Werder-Schal um, Werder gucken?
Nee, wie gesagt, ganz klassisch Werder-Fan bin ich nicht. Jetzt in Vorbereitung auf unser Spiel schaue ich mir natürlich die ein oder andere Szene oder die ein oder anderen Spiele, vor allen Dingen individuell von Spielern dann noch mal an. Ja, ansonsten bin ich ehrlich, boah, passt es bei mir ganz selten, dass ich Werder noch mal wirklich 90 Minuten voll anschaue. Das passiert schon noch mal, dass ich dann irgendwann mal reinschaue und gucke, wie es aussieht, vielleicht dann auch zur zweiten Halbzeit einfach da bin, weil oftmals ist es ja auch so, dass wir, wenn wir Samstag spielen und Werder dann Sonntag spielt zum Beispiel, dann haben wir ja trotzdem Sonntagstraining. Ja, also wir haben ja Spielersatztraining beziehungsweise Regenerationstraining. Ja, und dann bist du ja auch einen halben Tag nicht da. Also dann wird es auch nicht immer ganz einfach, die Spiele zu verfolgen. Aber im Ticker auf jeden Fall. Und wie gesagt, Kontakt habe ich noch ein ganz bisschen dahin und ich verfolge es so ein bisschen mit einem Auge.
Wie schätzt du denn Werder ein?
Ja, ich glaube, Werder hat sich jetzt in den letzten Jahren unter Ole Werner auch sehr stabilisiert. Also das sieht für mich sehr gut aus. Es scheint auch so, dass dann ein klarer Plan vorhanden ist, klare Strukturen auch wieder aufgebaut wurden, nachdem man da abgestiegen ist. Das ist, glaube ich, auch nicht immer einfach, da dann auch wieder neue Säulen aufzustellen in Form von Spielern, dann auch einen neuen Mannschaftskapitän zu ernennen mit Marco Friedl damals. Das sind alles so Momente, die erstmal eine Mannschaft dann auch verarbeiten muss und wo sich auch wieder so ein Kern um die Führungsspieler dann bilden muss. Und ich glaube, das hat Werder sehr gut hinbekommen. Und auch wenn ich den Fußball sehe, den Ole Werner spielen lässt, ist es für mich ein attraktiver Offensivfußball für das, was Werder auch früher und in den vergangenen Zeiten immer spielen wollte. Ich sehe keinen Werder Bremen, welches sich irgendwie nur hinten reinstellt und auf Konter setzt, sondern mit dem Ball klare Ideen hat. Und dementsprechend guckt man sich das hin und wieder durchaus auch gerne an.
Bist du jetzt gegen Werder eigentlich besonders motiviert oder ist das so ein Journalie-Ding, weil es Quatsch ist, weil man als Profi sowieso immer maximal motiviert ist?
Ein Stück weit ist die Motivation, glaube ich, schon höher. Also okay. Das ist schon so, weil die Verbundenheit, die macht das schon selbst, als wir letztes Jahr in Hannover gespielt haben. War die Motivation nochmal einen Tick höher, als Hannover bei uns gespielt hat? Ehrlicherweise nicht, weil ich habe zu dem Verein Hannover 96 jetzt nicht so die ganz große Bindung, aber natürlich zu der Stadt. Und als ich dann vor Ort gespielt habe, in dem Stadion, wo ich früher mit meinem Bruder und meinem Opa 96 in der Europa League geschaut habe, dann sind natürlich Erinnerungen hochgekommen, die Hymne, alte Liebe und so weiter. Und das ist sicherlich gegen Bremen natürlich auch mit den ganzen Erinnerungen und dann auch den Menschen, denen ich begegnen werde, ähnlich. Und da kommt dann schon eine extra Motivation. Aber ich habe ja auch schon anklingen lassen, dass ich glaube, wenn wir im Weserstadion spielen würden, die nochmal noch ein Stück höher wäre. Ne?
Kommt ja alles noch.
Wie sieht das aus mit Spielen gegen Maxi? Die hast du ja jetzt auf Bundesliga-Niveau auch. Du hast es selber gesagt, in Freiburg habt ihr für einen Paukenschlag gesorgt. Haussegen wieder gerade bei euch?
Ja, so langsam. Nein, das ist also, da sind wir nicht so nachtragend, ehrlicherweise. Zu der Zeit haben wir die Punkte, glaube ich, auch ein bisschen nötiger gehabt als Maxi oder Freiburg. Deswegen passt das schon, dass ich die auf der Seite eingefahren habe. Aber es war am Anfang ein sehr ungewohntes und komisches Gefühl, auch weil wir mal zusammengespielt haben. Ne? Also wir kennen das ja, das Gefühl zusammenzuspielen kennen wir, ist wunderschön. Gegeneinander zu spielen, bin ich ehrlich, fühlt sich weniger schön an. Also wir sind ja auch beide sehr verbunden. Ich glaube, man denkt immer so, dass das ja voll cool ist, gegen den Bruder zu spielen, aber für uns war das, glaube ich, nicht mal so angenehm. Auf dem Platz denkt man dann ehrlicherweise auch nicht mehr so viel daran. Aber so vor dem Spiel und dann, wenn man sich sieht und dann einläuft zusammen, da denkt man, hat man schon so ein bisschen komisches Gefühl dabei.
Und wie ist der Umgang dann während des Spiels? Also gibt es da mal irgendwie einen Spruch oder lässt man sich da irgendwie komplett in Ruhe?
Doch. Also schon direkt nach dem Einlaufen, als wir uns dann die Hände gegeben haben und dann läuft man ja mal in zwei Reihen so aneinander vorbei. Und dann habe ich noch so ein, zwei, dann macht man ja kurze Aufwärmen, Sprints noch oder ein paar Sprünge oder sowas, ne, bevor der Anschluss dann losgeht. Und dann habe ich die halt auf der Seite von Freiburg gemacht. Dann hat mein Bruder mir nur so aus ein paar Metern zugerufen, geh rüber auf deine Seite jetzt. So ein bisschen, natürlich auch im Spaß. Aber während des Spiels, wie gesagt, ist man fokussiert. Wir hatten aber ja durchaus, dadurch, dass er den schon Sechser gespielt hat und ich so ein bisschen einen fallenden Stürmer, hatten wir schon noch die ein oder andere Zweikampfsituation. Ich glaube, die gingen so 50-50 aus in den Spielen. Mal er, mal ich.
Machst du ein Tor gegen Werder?
Ich will es natürlich, ich versuch's. Auch wenn Werder mein Heimat oder mein ehemaliger Verein ist, wäre es natürlich sehr schön, gerade auch dann wieder am Millerntor zu treffen. Es sind schon immer auch besondere Momente, einfach am Millerntor dann bei der Stimmung auch ein Tor zu machen. Deswegen würde ich es gar nicht mal so abhängig von Werder machen, ob ich da ein Tor machen will oder nicht. Das ist natürlich als Stürmer einfach auch so ein bisschen in einem drin.
Wird sie den Jubel dann verkneifen oder ist das Quatsch? Also ich frage das, weil ich mit Florian Kohfeldt vor dem Darmstadt-Spiel gesprochen habe und der sagte, naja, wenn wir in Bremen ein Tor schießen, klar, freue ich mich dann, ich bin Darmstadt-Trainer, das meine ich ja nicht böse. Absolut nachvollziehbarer Standpunkt. So, wie wäre es bei dir?
Ich glaube, ich würde sie in der Situation entscheiden. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich ist es auch immer abhängig, was ist das denn für ein Tor? Also ist das jetzt ein 1-0 in der 10. Minute oder ist das ein 2-1 in der 90. plus 1 oder sowas? Ne? Also das ist ja schon nochmal so ein bisschen abhängig. Das kommt ja dann auch einfach aus einem heraus Und das möchte ich auch so für mich beibehalten. Ich war eigentlich, ich habe meine, mein, ich habe nie irgendwie so ein, jetzt letztens habe ich mal einen Kaffeejubel gemacht, aber ich war bei mir, wenn ich Tore schieße, kommt es meistens immer aus mir heraus und es ist nie irgendwie so total geplant. Und deswegen will ich mir das auch bei dem Spiel beibehalten. Aber natürlich ist es sicherlich so, dass man, wenn das Tor jetzt nicht gerade in der 90. plus 4 passiert, der Jubel ein bisschen verhaltener ausfallen wird als jetzt vielleicht gegen andere Mannschaften. Das ist ja auch irgendwie selbstverständlich und normal.
Willst du ja vielleicht irgendwann auch nochmal zurück nach Bremen oder ist das eine böse Unterstellung?
Das ist eine Unterstellung. ich habe, wie gesagt, ich habe mich in Bremen sehr wohl gefühlt, aber es gab, wie gesagt, auch unterschiedliche Gründe, weshalb meine Zeit damals in Bremen zu Ende gegangen ist. Ich glaube, im Fußball kann man, das ist natürlich jetzt eine Floskel, aber nie was ausschließen, aber ich habe es halt auch persönlich schon erlebt, so, ne? Gerade bei Spielern wie Max Kruse damals, der ja auch dann nach Bremen wieder zurückgekommen ist im höheren Fußballalter. Dann, ich glaube, man hat die Möglichkeit, sich in der Karriere auch sportlich zu entwickeln, persönlich zu entwickeln. Und deswegen will ich auch nie ausschließen, dass es irgendwann mal dazu kommen könnte, dass ich auch nach Bremen zurückkehren kann. Aber Stand jetzt ist das überhaupt nicht geplant und nicht meine Idee, wo ich die nächsten Jahre ja sein möchte. Und ich glaube, auch von Werders Seite ist das jetzt nicht geplant. Deswegen, glaube ich, sind wir da einvernehmlich.
Kann ja alles noch werden. Kannst dann ja deinen Bruder mitbringen, die Eggesteins, beide nochmal bei Werder. Ich würde es feiern.
Ja, ich weiß gar nicht, hätte es das schon mal gegeben, dass die Brüder gespielt haben und dann nochmal zurückkommen? Ich glaube nicht, oder?
Nee, ich glaube, so ein Brüder-Comeback, also bei Werder jedenfalls nicht.
Bei Werder auf gar keinen Fall. Nee. So, und insgesamt, da fragst du natürlich die Falschen.
Ja, müsstest du Leute fragen, die sich ein bisschen auskennen. Nee, weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
Also ich wüsste es nicht. Also ich habe gerade mal nachgedacht von den Brüdern, die ich kenne, glaube ich, hätte es das so noch nicht gegeben. Wäre natürlich eine spannende Kombination. Aber ich glaube, mein Bruder hat auch so seine ganz eigenen Ziele. Da muss ich mal schauen, ob ich das mit ihm zusammen hinkriegen würde.
Das könnt ihr dann ja unterm Weihnachtsbaum besprechen. So, kommen wir mal zusammen, ja, und quatschen ein bisschen
richtig,
drüber.
Richtig, genau.
Ja, macht ihr Pläne und lasst es uns dann natürlich hinten raus wissen. Klar.
Ja, absolut, natürlich.
Jojo, das war's auch schon. Sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr gefreut.
Sehr gerne. Ja, mich auch.
Dann alles Gute für die Zukunft mit dem FC St. Pauli. Nur jetzt halt am Samstag nicht.
Genau, da vielleicht mit Nachsicht. Aber grundsätzlich natürlich auch schöne Feiertage, guten Rutsch, darf man schon sagen, glaube ich, ne? Weil das ja auch alles bevorsteht. Und dann natürlich Daumen gedrückt, dass das klappt mit dem Klassenerhalt für euch.
Ja, danke. Das wär sehr cool, wenn wir das hinkriegen.
Alles Gute.
Euch auch schöne Feiertage, ne?
Danke.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.
Das war Johannes Eggestein. Aufgelegt. Guter Typ.
Ich wünsche ihm alles Gute dort. Nur nicht am Samstag.
Ja, ist so.
Ja, Samstag vielleicht nicht unbedingt, aber guter Typ. Absolut zutreffend mit Jojo. Ist das immer entspannt. Er hat es ja eben selber gesagt, sein Wechsel damals nach Linz. Ich erinnere mich daran, wir haben uns da, das war tatsächlich am letzten Tag der Transferperiode, vor dem Stadion noch getroffen. Und da war er quasi gerade dabei, Sachen zusammenzupacken und wegzufahren und hatte selber erst wahrscheinlich eine Stunde vorher das eingetütet, dass er da wirklich hingeht. Mhm. Und da hat man ihm so ein bisschen angemerkt, dass das ja schon auch eine Reise ins Ungewisse ist. Mhm. Aber geschadet hat es ihm am Ende ja nicht. Dann kam ja noch kleine Station Antwerpen, wo es nicht ganz so rund lief. Und bei St. Pauli inzwischen aber ja unangefochtener Stammspieler, gestandener Bundesliga-Profi, also auf den darf sich, glaube ich, auch Werder am kommenden Wochenende freuen auf das Wiedersehen, weil der einfach ja ganz angenehmer Kerl ist.
Und dann ja auch irgendwann wieder beim SV Werder Bremen gemeinsam mit seinem Bruder. Das haben wir jetzt ja festgehalten, eingetütet.
Er hat die Tür ja so weit aufgemacht. Also ganz ehrlich, wenn das kein Bewerbungsschreiben war, dann müssen jetzt natürlich Clemens Fritz und Peter Niemeyer auch zuschnappen. Ne? Da muss jetzt ran.
Ich denke auch. Clemens, mach einen Haken dran.
Mach einen Haken dran.
Top. So, was kommt jetzt? User fragen Loser.
Ja.
Ja, bevor du das wieder falsch beantwortest. Ab geht's.
Hab ich das mal?
Nö, weiß ich nicht. Jingle feuerfrei.
Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User fragen Loser.
Geht los mit Nick-Nack Paddywhack. Und da sind sie ja nicht wieder, die richtigen Fragen. Europa? Fragezeichen. Dazu passt Tobias. An meinem Geburtstag, am heutigen Montag, dann nehmen wir immer auf.
Alles Gute.
Würde ich gerne wissen, am liebsten von dir, Timo, spielt Werder nach solch einem dreckigen Sieg tatsächlich um Europa mit? Ja, erstmal alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Und ja klar, das haben wir doch jetzt hier dauerhaft schon beantwortet. Ja,
richtig,
aber,
richtig die Frage schon auf, ne?
Ja, aber ich meine das ernst. Ich meine es wirklich ernst. Ich glaube fest daran, dass in dieser Saison etwas geht.
Ist ja auch nicht so, dass das nicht im letzten Jahr nach hinten raus schon möglich gewesen wäre. Wissen wir alle, wie knapp das war. Also ich glaube das auch, zumindest eher, als dass es wirklich in Sachen Abstiegskampf eng wird. Geil. Weil wenn man sich da die Tabelle anguckt, brauchen wir da, glaube ich, im Moment keine großen Sorgen haben. Und dann wirklich eher nach oben gucken, positive Ziele haben, die man erreichen kann. Und ja, warum denn nicht? Wenn man sich anguckt, wer sonst so alles in der Conference League rumläuft, bei allem Respekt, mega Leistung. Aber Heidenheim spielt Conference League gerade. Da darf man irgendwie nicht sagen, als Bremer, nee, das packen wir nicht. Das ist zu schwer. Also.
Wir packen das natürlich. Don't stop believing. Dauerthema hier. Wir stoppen niemals das Believing. Stefan Thilo sieht das offenbar ein bisschen anders. Wie gelingt nun endlich mal der nächste Schritt? Sehe es schon kommen. Nach den 50-30 Uhr Spielen haben wir die Chance, punktgleich mit Rang 6 zu sein. Und dann verlieren wir gegen einen vermeintlich leichten Gegner. Also geht ja wohl sicherlich um das Spiel dann gegen den FC St. Pauli. Und wenn die um 15:30 schon gespielt haben, hat wäre eine große Chance.
Stimmt, wäre da ja erst am Abend im Einsatz.
18:30 würde das dann vergeigen. Ja, aber warum denn so negativ? Also ich verstehe die Herangehensweise gar nicht.
Ja, die Frage ist halt immer, das hatten wir am Anfang. Der Trainer verkauft natürlich auf eine Art auch dieses Bochum-Spiel als nächsten Entwicklungsschritt. Weil er eben sagt, Leute, wir brauchen nicht mehr dieses in allen Abläufen sein. Von Anfang an läuft alles nach unserem Plan, damit wir erfolgreich sein können. Wir können auch einfach mal ja, in Schlingern geraten, stolpern, uns wehtun in so einem Spiel. Aber die Mannschaft glaubt trotzdem an den Sieg und fährt den am Ende auch ein. So, das kannst du aus Trainersicht natürlich als Entwicklungsschritt verkaufen. Du kannst es aber natürlich auch andersrum sehen und sagen, eieiei, das war aber auch schon ein bisschen blaues Auge, das sah nicht gut aus. Also es ist da wirklich eine Frage der Perspektive. Aber wenn man dieses Darmstadt-Spiel noch mit reinnimmt und auch so das Drumherum mitbekommt, was die Spieler auch ausstrahlen hinterher, sei es in den Katakomben oder generell, was so ein Spirit von dieser Mannschaft ausgeht, bin ich schon auch eher bei diesem Erkläransatz von Ole Werner. Und am Ende steht einfach dieses Ergebnis. Du fängst dir hinten kein dummes Gegentor mehr, sondern hast die entscheidende Antwort dieses Spiels 3 Punkte eingefahren. Also deswegen ganz so skeptisch würde ich auch nicht drauf gucken.
Ja, also wie gelingt nun endlich mal der nächste Schritt? Nee, also da gehe ich nicht mit. Es kann, wie du ja auch schon sagst, durchaus ein Entwicklungsschritt sein, auch mal dreckig so ein Spiel zu ziehen, wie wir Fachleute sagen.
Wird sich dann zeigen, wenn sie das nächste Mal spielerisch toll spielen und mit Pauken und Trompeten untergehen, dann werden wir wieder sagen, Leute, ey, macht's doch wie in Bochum, warum nicht immer so?
Ja, warten wir das mal ab. So, Real Werder-Fan, sind Marvins Standards jetzt zur Waffe geworden?
Ja! Muss man mit einem klaren Ja beantworten. Darmstadt, Freistoß, Toni Jung, Tor. Jetzt Bochum haben wir gehabt. Ecke, Kopfball-Stay, Tor.
Also auch schon vorher, Stuttgart. Beim letzten Mal, als wir hier zusammengesessen haben, haben wir noch gesagt, ja, wir wissen doch alle, wie das läuft. Als es wieder Kritik an den Standards gab, beim nächsten Mal hier, zack, Bums, Ecke, Tor.
Ganz so dramatisch, finde ich, ist das bei Duxch nicht.
Ja, und wir wissen doch alle, wie das läuft. Ne? Jetzt wird wieder diskutiert, oh, Standards, Duxch, muss das sein, dies, das. Oh, gegen Stuttgart flankt da jetzt mal einen rein da. Von der Ecke und dann Tor. Gegen Stuttgart auch schon nach einer Duxch-Ecke.
Jens Day. Auch.
Natürlich.
Wieder. Jens Day, wer sonst? Klar.
Wer sonst? Also ja, ne? Die Standards funktionieren, sind eine Waffe geworden.
Total. Und genau, witzigerweise ja genau, an dem Punkt setzt das ein, wo so die Kritik im Umfeld an diesen Standards gerade so ein bisschen hochgekocht ist und viele gesagt haben, lass doch mal Romano Schmid die Dinger treten und warum eigentlich immer Duxch? Sämtliche Werder-Spieler, selbst Ex-Profi, Ex-Bremen-Profi Füllkrug hat es ja hier bei uns gesagt, so, dass er mit Duxch-Ecken zufrieden ist und die kommen ja auch vors Tor und wenn dann da einer steht, das fand ich, fällt mir jetzt gerade ein, in Bochum noch interessant, weil Jens Day das hinterher erklärt hat, der sagt, das eine ist der Ball, der in dem Fall genau da hinkommt, wo er hin sollte, das andere ist natürlich auch sein eigener Laufweg, der sich dahin bewegt, dann aber auch ganz viele Mitspieler drumherum, die Gegenspieler blocken oder mit Laufwegen dafür sorgen, dass dieser Raum überhaupt entsteht. Also immer nur zu sagen, wenn nach einer Ecke kein Tor entsteht, ja, dann war die Ecke scheiße, ist vielleicht auch zu einfach, weil da ganz viele Sachen zusammenspielen müssen. Und wenn das so klappt wie in Bochum, sieht natürlich auch Marvin Duxch gut aus, weil ich glaube grundsätzlich die Qualität der Bälle, die der vors Tor bringt, da reden wir ja nicht darüber, dass da jeder Zweite auf Kniehöhe kommt. Ja. Also das ist schon in Ordnung.
wie damals bei Chikuzu. Der hat immer geflankt, so Knie hoch, Schienbein hoch eigentlich nur.
Oh, aber das hat Markus Anfang immer hier nochmal, um darauf anzuknüpfen, in seiner Zeit als Werder-Trainer, wenn die so Kreisspiel gemacht haben und der Ball war im Aus, hat er den gerne immer wieder reingespielt und dann auch so auf Schienbeinhöhe, aber mit Vollspann reingerollt, so ein bisschen Ballkontrolle abtesten.
Ja. So schätze ich Markus Anfang durchaus ein. Läuft ja für ihn beim FCK.
Gerade sehr, sehr gut, ja.
Ja. Nächste Frage. Matze-SCH83. Was meint ihr, was jetzt im Fall Cater passiert? Ja, das kannst du ja einfach mal erzählen, was da passiert.
Abgang, glaube ich, im Winter. Zur Stunde ist Naby Cater in Ungarn, in Budapest, um genau zu sein, bei Ferencváros. Und da bahnt sich ein Leihgeschäft mehr als an. Also die beiden Vereine sind da relativ weit und sich schon, ja, schon so gut wie einig. Medizincheck sollte, wir nehmen es jetzt am Montag gegen Mittag auf, der zweite Part im Laufe des Montags stattfinden. Daher natürlich immer so ein bisschen unter Vorbehalt. Und wir wissen auch alle, den Wechsel zu Hatayspor in die Türkei hat Cater kurz vor Schluss dann von sich heraus platzen lassen. So gesehen muss man da immer noch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber ich glaube und gehe davon aus, dass das über die Bühne geht und der Werder dann in der Winterpause auf Leihbasis verlässt und tatsächlich, so ist das zu hören, auch für ein Jahr dann, also wirklich von Winter bis Winter, was ja durchaus ungewöhnlich ist, so ein Leihzeitfenster da aufzumachen. Unter dem Strich zählt aber, glaube ich, für beide Seiten nur nach dieser langen Zeit voller Missverständnisse und Ärger irgendwie diesen Deal jetzt in trockenen Tücher bringen. Ferencváros ist Zweiter in Ungarn, die spielen Europa League. Das ist also für Naby Cater deutlich sportlich attraktiver auch als Hatayspor gewesen wäre. Werder ist ihn erstmal los sozusagen aus dem Verein raus, wird sicherlich Teile des Gehalts weiterzahlen müssen, da gehe ich von aus. Aber du kommst zumindest mit einer Zwischenlösung diesem Schritt Trennung näher. Und ich glaube, das ist für alle Seiten lange, lange überfällig und dann auch einfach richtig.
Ja, vielleicht ist es schon passiert, wenn ihr diese Folge gerade seht oder hört.
Oui, bien sûr. Ja, das kann sehr gut sein.
Oder aber, Naby Cater hat gesagt, Donny, fand ich nicht so geil hier. So, hi, hier bin ich wieder.
Also Thema haben wir nächste Folge auf jeden Fall.
So, kann auch passieren. Hansen Arön ist noch so ein Thema. Wird auch gehen.
Wird auch ziemlich sicher gehen. Ganz anders gelagert der Fall, weil der soll explizit wiederkommen. Den gibt Werder nämlich explizit nur ohne Kaufoption aus der Hand, um ihn eben nicht endgültig aus der Hand zu geben. Da sind sie dabei, gerade ja mit dem Spieler und eben als Verein auch auszuloten, was ergibt da eigentlich am meisten Sinn. Ja, wie man so hört, gibt es durchaus reichlich Interesse an dem Spieler. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie gucken muss und den anbieten muss, wie so B-Ware, überhaupt nicht. und so Skandinavien, Niederlande, Deutschland, das sind auf jeden Fall Länder, aus denen Interesse besteht. Und wenn man Werders bisherige Ausleih-Verleih-Praxis kennt, liegt der Gedanke ja auch nicht allzu fern, dass das in so eine Richtung geht und sie den jetzt nicht in irgendeinen ganz weit entfernten Markt weggeben. Sie möchten ihn ja A, gut im Blick behalten können und B, auch ein sportliches Niveau haben, das dann das Andocken an den Bundesliga-Kader im nächsten Jahr wieder erleichtert. Genau, aber da gehe ich stark davon aus, dass wir da auch in den kommenden Tagen, vielleicht Wochen, eine Vollzugsmeldung hören werden.
Sind wir sehr gespannt und dann kommt Hansen Arön irgendwann wieder und schießt dir die Bundesliga kaputt.
Ich finde, das ist, wenn man den im Training sieht, super spannender Spieler, weil der technisch einfach geile Sachen drauf hat. Das Problem ist halt einfach diese körperliche Robustheit. Also wenn der irgendwie in einen Zweikampf geht mit Jens Day im Trainingsspiel, ich weiß gar nicht, ob Stay den Kontakt spürt überhaupt, aber das ist dann sehr, sehr eindeutig. Bisschen so wie zu den Anfangszeiten bei Romano Schmid. Der hatte das Thema auch. Ja. Der hat ja inzwischen richtig Masse zugelegt, Muskelmasse und ist ein richtiges Kraftpaket geworden. Und irgendwo in die Richtung müsste Hansen Arön auch gehen, damit er seine Skillzeit auch auf Bundesliga-Niveau zeigen kann und dann nicht sofort abgeräumt wird.
Bisschen was wegpumpen, ordentlich Proteine futtern, dann wird das schon. Wir drücken natürlich die Daumen. So, Wilfried Fritschkock. Werders Stürmer kommen gemeinsam gerade mal auf 8 Türchen. Gleichzeitig ist Mo Salah am Saisonende ablösefrei zu haben. Könnte man mal lose anfragen oder nicht? Könnte man machen?
Könnte man machen, ja, klar.
Die Frage ist natürlich, ich nehme mal an, Wilfried, mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint, aber ich übersetze mal, braucht Werder noch einen echten Neuner und kommt der im Winter?
Es ist für den Winter 1:1 nicht der Plan. Peter Niemeyer hat das ja auch schon gesagt nach der Keke-Top-Verletzung, dass es nicht oberste Prio hat, diese Position 1:1 zu ersetzen. Und man kann natürlich sagen, Stürmertore bisher wenig. Wenn man sich aber insgesamt die Verteilung anguckt, Jens Day haben wir gehabt. Also Werder hat kein grundsätzliches Problem damit, Tore zu schießen oder vorne zu ungefährlich zu sein. Haben sehr viele verschiedene Torschützen. Also da sehe ich jetzt nicht den Riesenbedarf, weil du eben mit Top auch einen Spieler hast, der im Verdacht steht, irgendwann mal so in Richtung Strafraumungeheuer, Torjäger sich entwickeln zu können.
Und er ist halt jetzt erstmal verletzt.
Ja, ne? Aber wenn du da jetzt im Winter wieder einen holst und der kostet dann auch noch viel Geld und den setzt du ihm schlussendlich dann irgendwie entwicklungsmäßig vor die Nase, also ich weiß das nicht. Ich würde da gar nicht zu raten, weil du hast auch noch einen Olli Berg, den man mit mehr Spielzeit auch immer noch mal planen kann. Also, und wenn alles gut läuft, das hat Werder jetzt vor ein paar Tagen ja auch noch mal so erklärt, ist Keke Top im Februar zurück. So, der Dezember ist halb rum, dann sind das ein paar Spiele im Januar, dann braucht er natürlich ein bisschen Anlaufzeit, aber ich glaube, dann hast du vorne deine Reihe da auch wieder beisammen und ja, ist für mich jetzt keine Position, wo ich sagen würde, da muss aber im Winter einer her.
Top.
Ja, Olli Berg, viel Spielzeit bekommen jetzt in Bochum. Also mehr als sonst.
In Bochum, glaube ich, gefühlte 1,5 Sekunden nach seiner Einwechslung gleich zum Abschluss gekommen. Ja. Zwar maximal kläglich, muss man auch sagen, ist leider gar nichts geworden, aber sofort Szene gehabt. Ja, und irgendwie ist der genießt natürlich bei den Fans ohnehin so einen Kultstatus.
Na klar, nach diesem 3-2-Ding damals in Dortmund, natürlich.
Ja, der Schotte mit dem Bart.
Ist aber auch ein unfassbar netter Typ, so voll der Widerspruch zu seinem extravaganten Klamottenstyle und auch Äußeren mit den ganzen Tattoos. Ein ganz ruhiger, zurückgenommener Kerl. Sehr sympathisch und ich finde das spannend. Ich würde mich sehr freuen, wenn der an seinem Kultfaktor weiterarbeitet und noch ein paar Dinger macht.
Ja, Ole Werner hat noch eine Frage.
Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich?
Ja klar, wie es ausgeht. Lass mal schnell tippen. Beim letzten Mal wollten wir eigentlich beide 2-2 sagen. Das war die Folge vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart.
Ja.
Ja, haben wir ja recht gehabt. Das heißt, das, was wir jetzt hier sagen,
aber so geht's also auch. Ich habe am Ende 2-2.
Ich habe gesagt, das war auch mein Tipp, habe ich gesagt. Jetzt habe ich 1-1 getippt, weil der halt immer nur übrig war.
Immer erst den vom Gast anhören und dann sagen, stimmt.
So, dann sag doch jetzt mal, wie es ausgeht, weil du weißt es ja offensichtlich.
St. Pauli, Werder Bremen 1-2. Also 2-1 Werder.
Ja, das glaubt mir jetzt natürlich kein Mensch, aber hätte ich auch gesagt.
Ja, na klar.
Hätte ich auch gesagt. Ja, aber dann klappt das doch wieder. Ist doch alles gut. So, fehlt noch was?
Das soll eben noch nicht Schluss sein.
Ist auch nicht. Denn jetzt kommen natürlich die Verschenkungen. In dem Fall Plural, denn wir haben beim letzten Mal ein bisschen mehr raushauen wollen. Und das lösen wir jetzt auf. Und zwar gab es zu gewinnen 3 Exemplare Ailton-Buch, hier halt nochmal hoch.
Ailton Gonçalves da Silva, unterschrieben natürlich auch für euch, Ailton Kugelblitz mit der Nummer 32.
Also 3-mal das Buch und 1-mal das Buch plus Wunschtrikot. Wir fangen jetzt an mit 2-mal Buch. Trommelwirbel bitte, ich gehe ins letzte Video, bin ich schon, und dann ab dafür.
Ja, und zack, beziehungsweise Knips.
Wo Ziede 3371, Hashtag Tonigraphie, völlig korrekt. Die coole 50. Folge gerade geschaut und nachher läuft die nochmal als Podcast.
Boah, Doppelverwerter hier. Ja, das ist gut.
Freue mich auf die nächsten 50 Folgen. Viele Grüße, Volker. Volker, herzlichen Glückwunsch.
Das geht
gar nicht raus. Bitte eine E-Mail schreiben an redaktion@deichstube.de, Zwecksadresse dies, das. So, wir machen hier direkt weiter. Cody, bitte wieder Trommelwirbel. Pogo Gomorra. Klingt ein bisschen wie eine Krankheit umherum. Aber
oder so ein komischer Mafia-Zweig.
Tonigraphie. Ailton ist einfach Kult. Genauso Kult wie Eingedeicht und Strömex. Oh, danke.
Oh, komisch, dass der gewinnt.
Schade, dass die Show immer nur so kurz ist. Ich könnte stundenlang weitergucken. PS, ich hätte gerne Wollte mal zurück. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn er weiter gereift ist. Ja. Pogo Gomorra. Bitte auch du eine E-Mail schreiben. An redaktion@deichstube.de, Zwecksadresse, herzlichen Glückwunsch, geht an dich raus. So, und jetzt der Hauptgewinn. Buch plus Wunschtrikot.
Mhm.
Einen haben wir noch.
Jetzt geht's ja weiter.
Trommelwirbel. Thorsten Kuntemeyer. Toni Graffiti, eingedeicht ist mein grün-weißes Lagerfeuer, bei dem alle zusammenhocken und eine tolle Zeit haben, um über die Macht vom Osterdolch zu schnacken. Weiter so.
Oh, ist ja poetisch.
Das ist ja richtig, das ist ja wirklich ein schönes Bild.
Grün-weißes Lagerfeuer.
Ja, toll.
So Gruppen hören und gucken wahrscheinlich, ne? Kommen alle beisammen.
Ja. Thorsten, herzlichen Glückwunsch. Buch geht an dich raus und Trikot, Wunschtrikot, bitte eine E-Mail schreiben an redaktion@deichstube.de, Adresse da lassen, welches Trikot, welcher Flock, welche Größe. Ja, und dann verschicken wir den ganzen Bums. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit. So, jetzt dann aber neue Verschenkung. Was verschenken wir diesmal?
Wir bleiben literarisch dieses
so,
Mal.
Ne?
Toni haben wir gehabt, jetzt gibt es direkt das nächste Werder-Buch, das rausgehauen wird. Das Werder-Double-Chronik einer unglaublichen Saison von den geschätzten Kollegen Moritz Kasserlet und Felix Gerhardt. Das ist, wenn man so möchte, der verschriftlichte Erfolgspodcast der Bremer Double-Saison.
Ja.
Eine Art Logbuch des Erfolgs. Lohnt sich echt. Kann man mal reinschmökern. Habe ich tatsächlich auch schon intensiv gemacht. Also ist eine schöne Zeitreise zurück in die Zeit, als der SV Werder noch so richtig groß war.
Ja, wird ja alles wieder. Geil, Mann. So, auch das verschenken wir dreimal und einmal wieder im Paket mit Wunschtrikot.
Mit Papageien. Meisterschafts
natürlich nicht, weil das müsste ich ja für sehr viel teuer Geld bei eBay ersteigern. Ja,
das wäre wohl wert.
Mit so einem Beat-Agenten oder so. Nee, machen wir natürlich nicht. Also dreimal das Buch, einmal in Kombination mit Werder Wunschtrikot. Was müsst ihr dafür tun? Nicht viel mehr als sonst unter diesem YouTube-Video, das ihr im Zweifel gerade seht, einen Kommentar schreiben. Gerne was Nettes, das funktioniert in der Regel. Lasst auch bitte ein Follow bei Instagram da. Schadet in der Regel auch nicht. Und Hashtag für diese Folge, für diese Verschenkung, was für uns Fitnessfreaks und Werder-Fans. Jojo-Effekt.
Hashtag.
Oh, stark. Jojo-Effekt, den wir eigentlich nicht haben wollen, den Jojo-Effekt jetzt am Samstag.
Wollen wir am Samstag nicht sehen.
Nee, aber danach ist jetzt halt der Hashtag, könnt ihr machen, nix. So, ja, dann kommentieren und dann gewinnt jemand da draußen
Bücher.
Buch und Trikot oder eben nur Buch. Boah, ist das alles kompliziert. So, haben wir es jetzt aber auch, ne? Ja, dann machen wir es nämlich so.
Schalte mich nochmal scharf.
Lasst bitte die fetten 5-Sterne-Bewertungen da. Wir sind bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts, noch immer bei X, Instagram, habe ich schon gesagt. Ihr kennt den ganzen Bums. 5-Sterne-Bewertung only. Alles andere wird gelöscht. Könnt ihr auch easy mit dem Handy da lassen. Ist ganz einfach.
Also, Handy scharf geschaltet lassen.
Guter Hinweis, Trainer. Danke. Und ansonsten war es dann ja doch so wie eigentlich immer.
Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes gibt es hier nicht.
Ist echt so. Das war die letzte Folge vor Weihnachten.
24 durchgedeicht.
Ja, vor dem Jahreswechsel. Bleibt gesund. Schöne Festtage mit euren Liebsten. Und rutscht gut weg ins neue Jahr. Sagt man das so?
Ja, ein bisschen weggerutscht oder wie man das nennen möchte.
Sagt man das wirklich so?
Ja, kann man schon so sagen.
Na dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Vielen Dank, Daniel, für deine Zeit.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht, einmal mehr.
Ja, meistens.
Ja, mitunter.
Dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im neuen Jahr. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.